Hallo und herzlich willkommen zu Niere to go, dem Podcast für Nephrologie. Wir präsentieren spannende Themen rund um die Nephrologie und die Menschen, die sie begeistert. Wir, das sind Bernd Hohenstein
und Daniela Leuko,
eure Moderatoren von Niere to go, beide niedergelassene Nephrologinnen. In unserer heutigen Folge haben wir uns getraut, ein politisches Thema auszusuchen. Politik, Berufspolitik, das klingt erst einmal langweilig und nutzlos, aber mehr denn je ist es eines der Zukunftsthemen, wenn wir gewisse Wünsche und Ziele auch in Zukunft erreichen möchten, die wir mit unserem wunderbaren Beruf verbinden können. Der Verband Deutsche Nierenzentren e.V. als Zusammenschluss aller freiberuflich tätigen NephrologInnen in Deutschland ist hier traditionell sehr aktiv. Daher freut es uns heute, Dr. Thomas Weinreich zum Gespräch begrüßen zu können. Er ist seit vielen Jahren im Vorstand des Verbandes Deutsche Nierenzentren aktiv und war abschnittsweise auch Mitglied im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Nephrologie. Herzlich willkommen, lieber Thomas. Stell dich doch bitte unseren ZuhörerInnen kurz vor.
Ja, vielen Dank für die Einladung zu dem Podcast. Mein Name ist Thomas Weinreich. Ich bin hier seit 1999 jetzt niedergelassener Nephrologe in Villingen-Schwenningen. Habe meine nephrologische Karriere in Heidelberg begonnen, bin dann einige Jahre in Zürich gewesen als Oberarzt an der Universitätsklinik und letztlich hier in der freiberuflichen Niederlassung gelandet. Und wie du schon erwähnt hast, Daniela, eben in all diesen letzten Jahren vielfach auch berufspolitisch tätig gewesen, sowohl für die Deutsche Gesellschaft für Nephrologie als auch für den Verband Deutsche Nierenzentren, den Berufsverband der niedergelassenen Nephrologinnen und Nephrologen.
Ja, Thomas, damit hast du uns ja schon ein bisschen den Weg in die Niederlassung beschrieben. Wie ist es zu der Entscheidung für die Niederlassung gekommen und war da irgendwie so für dich, sag mal, ein Bild am Horizont, das du damit verknüpft hast, oder war einfach nur klar, große Klinikkarriere willst du nicht machen oder Unikarriere ist generell nichts für dich? Wie kam es zu der Entscheidung?
Ach, ich glaube, das ist wie bei vielen so im Leben. Manchmal spielen die Dinge einfach anders, als man sich das vorgestellt hat. Ich muss gestehen, dass ich eigentlich am Anfang meiner klinischen Laufbahn mir nie vorgestellt habe, dass ich in eine Praxis gehen wollte oder überhaupt die Niederlassung ein Thema ist. Ich habe mich auch nie besonders aktiv damit beschäftigt und kam dann eigentlich über den Kontakt mit Kolleginnen, die hier gearbeitet haben, mal zu der Gelegenheit, hier auch vertretungsweise tätig zu werden. Das habe ich gerne mal aufgegriffen und dann gemerkt, das ist eine sehr spannende Möglichkeit, Nephrologie zu betreiben, vor allen Dingen auch in der Situation einer solchen Gruppenpraxis, weil man einfach nochmal im Vergleich zur Klinik ein großes, weites Feld dazu bekommt in der Versorgung, das dort sich vielfach nicht so widerspiegelt. Das ist eben die kontinuierliche Versorgung von chronisch niereninsuffizienten Patienten, neben natürlich dem Schwerpunkt der Dialyse. Versorgung. Und wir haben hier die Möglichkeit, eben auch neben der Tätigkeit in der Praxis auch konsiliarisch im Krankenhaus mit tätig zu sein, sodass man eigentlich eine große Breite hat. Und das hat mir letztlich so gefallen, dass dann noch die Möglichkeit, dass ich die Möglichkeit dann ergriffen habe, als sich die Situation ergab und den Wechsel aus der Klinik hierher gemacht habe. Ich muss gestehen, ich habe das in all den Jahren nie bereut. Für mich war das bestimmt der richtige Schritt.
Und um nochmal nachzuhaken, einmal wird ja selten als Nephrologin oder Nephrologe geboren. Gab es mal Alternativen, wo du gesagt hast, also hätte mir genauso gefallen, wie jetzt Nephrologe zu werden?
Also zum Ende des Studiums wusste ich dann schon, wo die Reise hingeht, nämlich sicher mal in die innere Medizin und dann eben auch hier ein Stück weit dem Zufall geschuldet vielleicht, der Weg doch schon auch in Richtung Nephrologie gebahnt, insofern als ich damals meine Dissertation dann in diesem Fachgebiet gemacht habe und auch ein Stellenangebot bekommen habe. Das war damals gar nicht so furchtbar selbstverständlich, dass sich da Arbeitsmöglichkeiten an jeder Ecke für Ärzte auftun. Insofern war man froh, wenn man so eine Option hatte. Gleichzeitig war es aber auch von Anfang an ein faszinierendes Gebiet für mich, was ich dann im Rahmen eben der Dissertation schon etwas näher kennenlernen konnte, sodass dann eigentlich auch der Weg da war. Warum ist letztlich die Nephrologie war, in der ich mich für eine wissenschaftliche Arbeit interessiert war, weil schlicht und einfach, muss ich sagen, das bis zu dem Zeitpunkt große Vorbild von Eberhard Ritz in Heidelberg, der einfach es verstanden hat, Menschen für dieses Fachgebiet zu begeistern und großartige Vorlesungen gehalten hat, die einen wirklich angesprochen haben. Und so bin ich dabei gelandet.
Ja, da sieht man mal wieder, wie wichtig es ist, Vorbilder zu haben, die einen für ein Fachgebiet begeistern. Du hast uns ja schon ein bisschen erzählt, warum du in die Niederlassung gegangen bist und was dir daran gefällt. Aber nochmal so ganz konkret, an einem regulären Arbeitstag als niedergelassener Nephrologe, worauf freust du dich da am meisten bei deiner Arbeit?
Also klingt jetzt vielleicht so ein bisschen, wie soll ich das sagen, so etwas plakativer, was er eher sagt. Am meisten Spaß macht nach wie vor die Arbeit in der Patientenversorgung. Das ist einfach etwas, egal ob das jetzt in der Dialyse ist oder auch in der Sprechstunde, was mich persönlich am meisten erfüllt. Ich weiß auch ganz klar, was mich am wenigsten erfüllt. Das sind Arztbriefe schreiben. Das sind Tätigkeiten, die ich immer so ein bisschen rausschiebe. Ich freue mich auch sehr auf diese Möglichkeit hier des interkollegialen Austauschs, wie wir sie hier haben. Diese Möglichkeit, mit anderen zusammen Medizin zu betreiben und sich auch weiterzuentwickeln, zu verbessern. Ich freue mich auch darauf, natürlich auf die Möglichkeit, und das ist speziell eben der Aspekt in der Niederlassung, Dinge selber gestalten zu können. Sicher mehr, als das im Krankenhaus der Fall ist, wo in der Regel die Vorgaben, wie es denn am Arbeitsplatz aussieht, wie man es mal doch viel mehr von anderen diktiert wird, als das hier in der Niederlassung ist. Natürlich ist man nicht frei, alles und jedes zu tun, was man möchte und so. Da gibt es auch die entsprechenden Regeln und bürokratischen Auflagen, die wir zu erfüllen haben, das ist klar. Aber wie wir es dann im Einzelnen handhaben, das ist immer noch doch vielfach auch der eigenen Freiheit überlassen und das hat viele Reize.
Ja, das sehe ich ja jetzt auch, wo ich gerade dabei bin, jetzt mittlerweile in Nürnberg in eine Praxis mit einzusteigen. Wenn man Sachen verändern möchte, ist auch einfach die Zeitspanne, bis man in die Umsetzung geht, einfach viel kürzer. Wenn man richtig Energie reinsteckt und es einem gerade im Moment sehr wichtig ist, kann man innerhalb weniger Tage sehr viel umsetzen und das macht sehr, sehr glücklich und zufrieden. Hast du denn einen Ratschlag, den du gerne jungen Kolleginnen oder AssistenzärztInnen geben möchtest?
Also vielleicht würde ich mich dafür stark machen oder empfehlen, wenn sie in der Klinik tätig sind, tatsächlich auch mal zu gucken, aktiv in Kontakt zu treten mit ambulanten Einrichtungen in der Umgebung, sich diese Art der Tätigkeit in der Nephrologie während ihrer Weiterbildungsphase in irgendeiner Form einmal auch anzuschauen, Vertretungen zu machen, vielleicht auch mal eine Weile der Weiterbildungszeit in so einer Einrichtung zu verbringen, um einfach zu verstehen und zu sehen, dass diese Art der nephrologische Medizin zu betreiben ein komplementäres Angebot ist zu dem, was die Krankenhäuser zu bieten haben. Und es ist leider noch immer so, dass wir, ich sage jetzt mal, bei aller Annäherung, die wir vielleicht in der Nephrologie in den vergangenen Jahren jetzt doch auch gelernt haben, zwischen den Kliniken und den ambulanten Einrichtungen, für meinen Geschmack immer noch viel zu wenig Weiterbildungszeit in der Nephrologie in den Praxen gemacht wird. Ich rede hier jetzt ganz bewusst, weil es auch ein klein bisschen ein heißes Eisen im Moment ist in der Fachgesellschaft, jetzt nicht das Wort, dass in der niedergelassenen Nephrologie die komplette Weiterbildungszeit erbracht worden soll, das fordert keiner vernünftigerweise. Aber dass das auf der anderen Seite überhaupt keine Rolle spielen soll, ist auch nicht wirklich vernünftig. Und da kann ich wirklich nur sagen, wenn die Gelegenheit besteht, suchen Sie die Möglichkeit, mal eine Zeit der Weiterbildung in so einer Einrichtung zu nutzen. Das baut Hürden ab, das erweitert den Horizont und das animiert vielleicht auch dazu, zu sagen später, ja, auch die Selbstständigkeit ist etwas, was durchaus attraktiv sein kann. Warum nicht sich auch in dieser Form langfristig betätigen?
Ja, extrem, extrem wichtiger Aspekt, finde ich, der schon ein bisschen den Weg natürlich in unser Hauptthema weist. Aber wir wollen ja immer noch ein paar so persönliche Dinge haben. Und ja, dann stellt sich natürlich immer auch so ein bisschen die Frage, was macht denn unser Gast in seiner Freizeit, wenn es überhaupt Freizeit gibt? Das wäre mal die Grundfrage. Und die zweite dann sozusagen, was machst du denn gern?
Also Freizeit gibt es natürlich. Ich glaube, kein Mensch hält es aus, irgendwo zu sein, wo er nicht auch die Möglichkeit hat, ein Leben außerhalb des Berufes und hier in diesem Fall der Medizin zu machen. Das ist nicht sinnvoll. Und natürlich haben wir Freizeit. Wie viel Freizeit man in der Niederlassung hat, ist ein Stück weit manchmal auch der eigenen Entscheidung natürlich geschuldet, wie sehr man sich einbringt. Das ist das Wesen der Selbstständigkeit. Man kann das ganz aktiv machen, kann da auch weniger machen. Das ist dann aber auch natürlich mit Konsequenzen verbunden, je nachdem, wie man sich entscheidet. Für meinen Geschmack, ich habe genug Freizeit und ich habe, glaube ich, auch relativ zeitaufwendige Hobbys, die ich versuche, auch zu ihrem Recht kommen zu lassen. Das ist von der Neigung her ganz stark allen voran. Das Segeln, Radfahren und Musik vor allen Dingen in Form von Chorgesang, das sind eigentlich so meine Schwerpunkte, die ich.
Ja, das hört sich gut an. Vor allem schön finde ich, dass man in der Praxis ja doch viel Einfluss auf den Ablauf seines Tages hat. Natürlich gibt es Dialysezeiten, die sind einzuhalten, aber oftmals kann man Freizeit vielleicht auch zwischen reinschieben oder ja Konzerte oder ähnliches, wenn es bei dir ums Singen geht, halt auch frei halten. Also das ist natürlich auch das Attraktive, so teilweise ein Vorteil im Vergleich zur Klinik. Thomas, wir lesen in den Zeitungen inzwischen auch von niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten, die die Praxen schließen und statt Sprechstunde zum offenen Protest greifen. Wie kommt das? Was läuft im Gesundheitssystem so falsch oder ist das alles völlig übertrieben, um jetzt mal in die Vollen zu gehen?
Ja, ist das alles völlig übertrieben? Ich glaube, was wir im Moment erleben, ist schon so ein bisschen eine Zeit, in der es vielen Kolleginnen und Kollegen einfach, ich sage jetzt mal, reicht zwischen vollmundigen Versprechungen, alles wird besser, wir werden entbürokratisieren, wir werden digitalisieren, das erleichtert das Leben. Auf der einen Seite also große Hoffnungen setzen, wo jeder vernünftige Mensch sagen würde, jawohl, das ist das Richtige, was wir brauchen. Und in der Umsetzung erleben wir das krasse Gegenteil. Die Dinge werden oftmals vorangetrieben, ohne sie wirklich durchdacht zu haben. Es gibt unglaublich viele Auseinandersetzungen, die letztlich immer um die Frage der, für meinen Geschmack ganz viele Fragen der Macht hat, wer sagt wo was, und da sind häufig die Leistungsanbieter in einer Position, wo sie denken, ja, die Arbeit erbringen wir im Wesentlichen, die Frage, was wir dafür sehen, auf der einen Seite finanziell, aber auch auf der anderen Seite an Entgegenkommen und Unterstützung, ist dann sehr zweigeteilt. Im Moment sehen wir uns in der Situation, und ich möchte jetzt, das ist meine persönliche Sicht auf diese Dinge, andere sehen da, wir haben da andere Aspekte, aber ich nehme es im Moment ein bisschen so wahr, dass derzeit ganz, ganz im Vordergrund die Kliniken stehen und ihre Probleme, die sie sicher auch haben, das ist gar keine Frage, dass aber die ambulante Medizin und hier die in Deutschland auch sehr starke fachärztliche Schiene der ambulanten Medizin bei dem derzeitigen Gesundheitsminister völlig unter die Räder kommen. Das wissen wir, dass hier keine besondere Wertschätzung für diese Form der Versorgung da ist aus früheren Äußerungen auch diesbezüglich. Und das führt auch zu viel Frustration, denn man hat nicht ganz zu Unrecht immer wieder das Gefühl, dass man überhaupt nicht wahrgenommen wird mit dem, was man erbringt. Ich einfach mal Stichwort jetzt in den letzten Jahren natürlich die Corona-Situation, bei denen es konstant alle möglichen Unterstützungen für die Pflege, für die Ärzte in den Krankenhäusern gab, weil man ja so wahnsinnig unter Druck stand, dass im Grunde genommen den Löwenanteil der Versorgung, der Diagnostik bei den Patienten und nachher auch zum Beispiel in der, gerade auch in der Dialyse, Ärzte und Pflegerinnen und Pfleger hier am Patienten erbracht haben und damit mindestens eine so hohe Exposition gegenüber den, ja auch zumindest am Anfang als extrem riskant gesehenen Infekten gehabt haben. Das wurde überhaupt nicht berücksichtigt. Das findet man an keiner Stelle in irgendeiner Form. Es gibt keinerlei finanzielle Förderungen für die Pflege zum Beispiel in diesen Bereichen, obwohl wir sie mehrfach vom Berufsverband eingebracht haben. Also unter dem Strich ist sicherlich bei vielen ein hohes Maß an Frustration inzwischen da, weil die Dinge so kompliziert geworden sind und weil sich eigentlich auch nichts bewegt. Und wenn sich was bewegt, bewegt sich es eigentlich ein Stück weit gefühlt rückwärts, nicht in eine höhere Wertschätzung hinein, sondern ein höheres Maß an Gängeln. Das hat bei vielen sicherlich dazu geführt, dass so ein Gefühl, das Maß ist jetzt voll, geführt hat und dann vielleicht, dass die Reaktionen darauf sind.
Jetzt ist ja offener Protest in Form von Demonstrationen in aller Regel auch ganz gut medienwirksam, kann man sagen. Zeigt aber natürlich auch, dass eigentlich die bevorzugte Gesprächsform Debatte, sagen wir mit Verantwortungsträgern, berufspolitische Bemühungen an der Stelle nicht unbedingt erfolgreich sind. Damit die Frage, macht es überhaupt Sinn, den Gesprächsweg an der Stelle weiterzugehen?
Wir haben natürlich in Deutschland eine Form der Vertretung in der Diskussion zwischen den verschiedenen Spielern im Gesundheitswesen, die häufig dazu führt, dass die Ärzte nicht direkt an den Leistungserbringer in den Gesprächen, zum Beispiel über Vergütungsfragen oder andere Regulierungen beteiligt sind. Da reden viele andere Gruppen mit oder dann, wenn man eine Standesvertretung zum Beispiel in Form der KV oder so, die unsere Interessen vertreten, aber oftmals natürlich nicht sehr berufsgruppenspezifisch das tun, sondern dann alle irgendwie auch immer mit bedenken müssen und damit vielleicht die Interessen der einen oder anderen Berufsgruppe weniger gezielt wahrnehmen. Das ist dennoch kein Argument, sich nicht berufspolitisch einzubringen, weil auch auf diese Verhandlungspartner, wenn es dann geht, muss und kann man einwirken. Da muss man die Stimme erheben. Man muss dafür sorgen, dass die Interessen möglichst gemeinsam und gebündelt vorangetragen werden, weil nur dann hat man eine gewisse Position auch in dieser Auseinandersetzung. Und man wird natürlich auch nur so gehört, wenn man als ein Verband oder eine Fachgesellschaft sich zu bestimmten Themen äußert. Es ist auch immer wieder wichtig, denke ich, dass man es schafft, hier diese Position des Getriebenseins zu verlassen, in die Meinungsführerschaft unter Umständen bei dem einen oder anderen Thema auch mal zu kommen. Zum Beispiel Stichwort Qualitätssicherung, wo wir ja immer wieder die Situation erleben, dass wir eigentlich ein System übergestülpt bekommen, was wir so in dieser Form gar nicht wollen. Wenn sich dann Protest dagegen rührt, dann ist man immer gleich wieder, wird man so hingestellt, als man wolle Qualitätssicherung nicht machen, was nicht die Rede ist. Sondern die Frage ist, wie wird es gemacht, mit welchem Ziel wird es gemacht und wer letztlich gestaltet es. Da ist es wichtig, dass sich die letztlich auch für die Patientenversorgung verantwortlich sind, und das sind eben nun mal Ärztinnen und Ärzte in erster Linie, ihre Stimme erheben, und deswegen halte ich das nach wie vor für ganz wichtig, dieses Engagement auch wahrzunehmen. Wer das nicht macht, der wird nur regiert und der wird nur verwaltet und hat keine Möglichkeiten, hier in irgendeiner Form was zu bewegen. Deswegen ist das ganz ein wichtiger Fall meines Erachtens nach in der Tätigkeit auch egal, ob man jetzt in der Klinik arbeitet oder in der Niederlassung.
Und wenn du da jetzt nochmal speziell auf die Nephrologie eingehst, unter allen freiberuflichen und selbstständig tätigen KollegInnen im Augenblick, wo steht da die Nephrologie aus berufspolitischer Sicht? Gibt es da denn wesentliche Unterschiede zu anderen Berufsgruppen?
Ich glaube, wir haben die Situation, dass wir ein kleines Fachgebiet sind. Das ist das eine. Und das zweite ist, wir sind ein Fach, das im Vergleich zur zahlenmäßigen Größe sowohl der versorgten Patienten und Patientinnen als auch der darin tätigen Ärztinnen und Ärzte enorm viel Geld umsetzt. Dialyseversorgung vor allen Dingen ist natürlich ein aufwendiges, teures Verfahren, hoher technischer Aufwand, viel Personalbedarf, da fließen enorme Summen. Und das führt immer wieder dazu, dass man in irgendwelchen, sagen wir, finanziellen Diskussionen, wenn es um solche Themen geht, wie Vergütungen und ähnliches, immer sehr schnell in der Situation ist, dass man hingestellt wird und sagt, also, guckt euch mal an, ihr seid doch sowieso die teuerste Gruppe und so. Da ist kein, das schürt Neid unter vielen anderen Berufsgruppen, die das nicht verstehen, ganz plakativ gesagt, dass Umsatz nicht gleich Gewinn ist und wofür man Gelder auch braucht für diese Besonderheiten. Das grenzt, da gibt es einige andere Fachgebiete mit ein bisschen ähnlicher Situation, zum Beispiel Radiologie oder ähnliche Fächer, die auch so sehr teuer sind, weil eben technisch sehr aufwendig. Das macht bei uns so ein bisschen eine Besonderheit aus in der Positionierung gegenüber anderen Gruppen. Dann sind wir politisch zum Beispiel im Vergleich zur Hausarztgruppe, haben wir sicherlich eine geringere Lobby, jeder kennt den Hausarzt. Ich hatte es vorhin schon gesagt, die fachärztliche ambulante Versorgung ist im Moment nicht so besonders en vogue. Das schwächt viele fachärztliche Bereiche, aber die Nephrologie natürlich auch. Und wir haben, oder nicht, wir haben aber auch, das muss man positiv anmerken, denke ich, im Laufe der letzten Jahre, erzählt es doch gelernt, uns ein bisschen besser zusammenzuraufen, dass wir verstehen gelernt haben, dass wir eigentlich nur in der Gemeinschaft zwischen Klinik und Niederlassung und ambulanter Nephrologie, wenn wir zusammen agieren, wirklich etwas bewegen. Da gibt es auch durchaus erfolgreiche Ansätze und das ist etwas, was unbedingt weiterlaufen muss, diese Bemühungen, um das gegenseitige Verständnis der verschiedenen Positionierungen, weil nur in dieser Einheit glaube ich, dass wir für die Nephrologie etwas bewirken können, wenn wir uns so innerhalb eines so kleinen Gebietes hier über die Sektorengrenzen hinweg behaken, dann werden wir da den Kampf für unser Fachgebiet sicherlich verlieren.
Wenn wir nochmal den Blick auf junge KollegInnen werfen, wie ist denn da aus deiner Sicht der beste Modus, sich berufspolitisch einzubringen und vielleicht nochmal das Argument, warum sie das auch unbedingt tun sollten?
Ich glaube, die Begründung, warum sich berufspolitisches Engagement lohnt und warum es wichtig ist, das habe ich vorhin schon versucht, ein bisschen zu geben. Wer sich da nicht engagiert, wer sich nicht einbringt in einem System, das vielleicht nicht grunddemokratisch, aber doch ein Stück weit mit demokratischen Strukturen arbeitet, der wird auch wenig Möglichkeiten haben, Einfluss zu nehmen. Und vielleicht erscheint es manchmal enorm mühsam, diese Wege zu gehen durch die Institution, um etwas zu machen. Aber man findet auch immer wieder Beispiele, die einfach belegen, dass es sich lohnt, in die Vertretungen der verschiedenen Einrichtungen, sei es bei den kassenärztlichen Vereinigungen, sei es in den Ärztekammern, wenn es um die Weiterbildungsordnung geht und so, sich einzubringen, da mitzubekommen vor Ort, was wird hier bewegt, um welche Themen geht es. Und dann ist man ganz schnell mal dabei, dass man merkt, ja, das betrifft uns direkt, sei es als große Fachgruppe, sei es aber auch in den einzelnen Zentren. Und dass man hier durchaus etwas mitgestalten kann. Das kriegt man aber nur mit, wenn man überhaupt auch da ist und wenn man da vernetzt ist und entsprechend diese Interessen wahrnehmen und äußern kann. Wie kommt man in sowas da rein? Wie kommt man dazu, sich da einzubringen? Ich glaube, das fängt einmal damit an, dass man versucht, auf den regionalen Ebenen sich unter den Kolleginnen und Kollegen zusammen zu vernetzen, sich zu treffen, sich auszutauschen, dann aber auch in die Fachgesellschaften mit hineinzugehen, die dortigen sich dafür zu interessieren, was passiert hier von Seiten des Berufsverbandes, von Seiten der wissenschaftlichen Gesellschaft, auch die Jahresversammlungen mal zu besuchen, gelegentlich vielleicht sich auch da zu äußern dazu. Und es geht dann weiter. Alle diese Gruppierungen haben die Möglichkeit, sich als regionaler Vertreter vielleicht erstmal ein bisschen umzuschauen, wie läuft die Arbeit hier vor Ort in der Region oder dann eben auch vielleicht sich mal dafür zu bewerben, auf eine Tätigkeit in der Vorstandschaft oder in der erweiterten Vorstandschaft. Da gibt es ja viele Mittel und Wege oder zum Beispiel für den Verband auch, zum Beispiel in der Ärztekammer oder so, tätig zu werden. Das ist natürlich mit mehr Aufwand verbunden. Das ist schon so. Man opfert dafür auch mal Freizeit, die man vielleicht sonst anderweitig nutzen würde. Aber die Tätigkeit, ich glaube, das habe ich versucht deutlich zu machen, ist wichtig und sie ist auch lohnend nach wie vor.
Und mit deinem Einblick vom Verband der Deutschen Nierenzentren, würdest du sagen, gibt es da unterschiedliche Interessen, wenn man die älteren NephrologInnen, also sagen wir mal jenseits der Grenze der 50 Jahre und die jungen FachärztInnen anschaut? Oder wo liegen die vielleicht, wenn du die wahrgenommen hast?
Was wir sicher erleben, ist, dass die ganz allgemein die Bereitschaft als Ärztin oder Arzt sich niederzulassen, wirtschaftliche Verantwortung zu übernehmen in einer Praxis, diese auch tatsächlich eben zu leiten. Das hat insgesamt nachgelassen. Das ist kein Phänomen, das nur die Nephrologie trifft. Das ist sicher auch in ganz vielen anderen Bereichen, auch im hausärztlichen Bereich, immer verbreiteter. Und das erleben wir auch in der Arbeit in der Fachgesellschaft. Wir haben zahlreiche Kolleginnen und Kollegen, die Mitglieder sind aus der Anstellung heraus. Etwas, was es früher nicht gab, aber diese Möglichkeit, so tätig zu werden, haben wir natürlich jetzt. Und die wird auch immer mehr genutzt. Das ist manchmal ein bisschen bedauerlich, weil ich glaube, dass es wichtig ist, auch eine gestalterische Verantwortung für diese Tätigkeit mit zu übernehmen, und das kommt dann schon bald raus. Es ist natürlich schon so, dass die Zuversicht, mit der man vielleicht sagt, die ältere Generation noch erlebt hat, zu Anfang ihrer beruflichen Karriere, zu sagen, das machen wir, das ist auch vielleicht auch eine gewisse risikofreie Betätigung, wird heute oft nicht mehr so gesehen, durchaus auch mit einer gewissen Berechtigung. Es sind sicher immer wieder Fragen am Horizont bezüglich der finanziellen Sicherheit, der Möglichkeiten und die Frage, wird das immer noch so bleiben oder ändert sich hier vielleicht mal was, wo ist eine Zukunft? Ich vermisse trotzdem manchmal so ein bisschen eine Spur von, soll ich sagen, Unternehmergeist und Pioniergeist, etwas aufzubauen, etwas zu gestalten. Auch früher war es nicht so, dass man immer sagen konnte, wird alles völlig problemlos laufen. Manche Hindernisse, manche Hürden, manche auch mal riskante Entwicklungen hat man da auch nicht sehen können. Die Kolleginnen und Kollegen haben diese Tätigkeit übernommen und sind da reingesprungen, haben vielfach auch Dinge aufgebaut und über die Jahre zu Erfolg geführt. Warum soll das heute anders sein? Aber man muss was dafür tun und man muss das Engagement natürlich wollen. Man muss auch verstehen, dass das oftmals nicht so einfach ist, dann zu sagen, ja, jetzt schließe ich halt mal den Laden zu und das interessiert mich jetzt nicht mehr. Aber ich glaube, wir haben gute Möglichkeiten, auch neue Arbeitszeitmodelle und sowas in diese Selbstständigkeit hineinzunehmen und dann vielleicht mit den Vorstellungen und Erwartungen, die die jüngere Kolleginnen und Kollegen an ihr Berufsleben bringen, trotzdem erfolgreich unternehmerisch und eigenverantwortlich tätig zu sein.
Jetzt gibt es ja in Deutschland heute schon Gebiete, in denen die Bevölkerung relativ weite Wege zum nächsten Nierenspezialisten in Kauf nehmen muss. Die oftmals lebensnotwendige Dialysebehandlung ist nicht nur aufgrund von fehlenden Pflegekräften, sondern inzwischen leider, muss man sagen, auch aufgrund von fehlenden Nephrologinnen und Nephrologen dann schwer sicherzustellen. Damit die Frage an dich, Thomas, welche berufspolitischen Ziele muss man denn jetzt verfolgen und durchsetzen, vielleicht die Top 1, Top 2, um in den nächsten 10 oder 20 Jahren unseren PatientInnen noch eine adäquate Behandlung anbieten zu können?
Wo aus meiner Sicht, glaube ich, momentan der Schuh am meisten drückt, sind zwei Fälle. Das eine ist die Stärkung der Nephrologie in den Kliniken. Das ist wichtig, dass wir nicht weiter Abteilungen verlieren, die entweder ganz aufgelöst werden oder nur noch quasi als Unterabteilung irgendwie geführt werden, sondern selbstständig tätige, wirtschaftlich erfolgreiche Nephrologien darstellen, die auch in der Lage sind, jungen Ärztinnen und Ärztinnen eine attraktive berufliche Perspektive und wissenschaftliche Perspektive zu bieten. Ohne diese Verankerung in den Kliniken wird das Fach bedeutungslos und wird auf Dauer immer schwieriger werden, Ärztinnen und Ärzte für dieses Fachgebiet zu begeistern. Dann haben wir natürlich überhaupt niemanden mehr, der diese Versorgung macht. Ich glaube nicht, dass es das Ziel sein kann und sollte, eine Dialyseversorgung sich vorzustellen, die immer mehr ohne Ärzte stattfindet. Da gibt es sicherlich Bestrebungen an manchen Orten, sich vorzustellen, dass man Dialyse auch weitestgehend ohne ärztliche Begleitung machen kann. Aber das ist in vielen Bereichen, glaube ich, keine gute Entwicklung und sicherlich nicht zum Wohle der Patientinnen und Patienten. Das zweite ist die Sicherstellung der ökonomischen Basis für die ambulante Nephrologie. Das ist jetzt in den letzten Jahren immer mehr in Diskussion gekommen und wir haben erlebt, dass wir nach einer letzten Anpassung vor 10 Jahren, die auch keine Steigerung, sondern eine Absenkung der Vergütungspauschalen gebracht hat, keinerlei Veränderungen mehr in diesem System hatten. Was wir auf der Gegenseite haben und ganz am Vordergrund schon über die Jahre vor Corona, die Jahre vor der zunehmenden Inflation, ist eine kontinuierliche Steigerung der Gehälter, die dazu geführt hat, dass inzwischen eine gewisse Schieflage eingetreten ist in der Höhe der Pauschalen und der Ausgaben, gerade im Personalbereich. Dazu kommt noch die Steigerung über Energie und Inflation. Und jetzt aber auch wieder zum Beispiel im Falle von Refinanzierungsmöglichkeiten der Bankkredite. All das setzt wirtschaftliche Unternehmen unter Druck und wir sind natürlich nicht in der Lage, hier an unserem Einnahmemodell besonders viel zu ändern. Das ist eine pauschale Vergütung. Wir erleben eine konsequente Verweigerungshaltung der Kostenträgerseite in den Verhandlungen um diese Pauschalen, die einfach auf eine auszögernde Haltung hin spielen und versuchen da immer wieder einfach Entscheidungen auszuweichen, sodass man am Ende erlebt, was wir alle sehen, dass zunehmend mehr Kolleginnen und Kollegen eigentlich der Meinung sind, sie wollen die Verantwortung und das Risiko nicht mehr selber tragen und aus der freien Niederlassung sich verabschieden. Also das, wenn man hier diese doch sehr gute flächendeckende Versorgung, die wir haben für chronisch ambulante nierenkranke Patientinnen und Patienten aufrechterhalten will, dann muss dieses System der fachärztlichen Versorgung in der Niederlassung eben auch gestützt werden durch entsprechende Maßnahmen. Das wird nicht anders gehen. Und das Dritte vielleicht als letzter Anschub ist eben noch das, was ich anfangs schon erwähnt habe, die Implementierung einer besseren Einbindung der ambulanten Medizin in die, der ambulanten Nephrologie, in die Weiterbildung von Nephrologinnen und Nephrologen an den Kliniken hier, brauchen wir mehr funktionierende Modelle, und das wäre enorm wünschenswert, wenn wir das schaffen könnten, hier mal so Leuchttürme zu bauen, die dann vielleicht Vorbildcharakter bekommen.
Und bei diesen Sorgen und Problemen, die du uns jetzt genannt hast, von uns Ärztinnen, werden die von den Politikern denn überhaupt ausreichend wahrgenommen, oder herrscht da eher das Gefühl, dass man bereit ist zuzusehen, wie diese Zukunftsfragen und Probleme sich eben selber regeln oder wie dann irgendwann die ambulante, auch periphere nephrologische Versorgung ausblutet?
Ganz dezidiert, ich glaube nicht, dass die Politik dieses Thema ausreichend auf dem Schirm hat. Wir haben die Situation ja, wie gesagt, dass Fragen der Versorgung, Sicherheit, der Sicherstellung der Versorgung von Patienten und Patienten in die ärztliche in die Selbstverwaltung im Gesundheitswesen gegeben worden sind. Also da spielen die Krankenkassen, der gemeinsame Bundesausschuss und die Kassenärztlichen Vereinigungen als wesentliche Verhandlungspartner dann die Rolle, das zu machen. Und die Politik als solche hat das eigentlich weitgehend erstmal von sich gewiesen. Und solange hier nicht irgendwo dramatische Notstände entstehen, sprich, dass tatsächlich ein Versorgungsnotstand in irgendeiner Form eingetreten ist, lassen sich viele Politikerinnen und Politiker da meines Erachtens nach nicht wirklich von überzeugen, dass da wir eigentlich eine Situation erreicht haben, an der eigentlich ein gutes System wirklich auf der Kante steht. Das ist leider ein bisschen so. Wir versuchen auch immer wieder in unserer politischen Arbeit hier darauf hinzuweisen. Aber die Politik neigt dazu ein bisschen, das zu delegieren und zu sagen, diese Themen bearbeitet die Selbstverwaltung im Gesundheitswesen. Das ist nicht unser unmittelbarer Eindruck. Das ist eben das Thema von Vertretung, von Lobbyismus, das zurzeit natürlich wieder ganz wichtig wird, wo wir auch immer wieder darauf einwirken. Vielleicht ist es aber auch nötig, über andere Maßnahmen nachzudenken, sage ich jetzt mal ungeschützt, die plötzlich in der Lage sind, Aufmerksamkeit zu erregen. Wir sehen das bei anderen Bewegungen auch in dieser Zeit, wenn man nicht gehört wird oder man das Gefühl hat, man kommt mit Sachen nicht durch, muss man vielleicht mal zu anderen Maßnahmen greifen, als immer freundlich zu sagen, na, dann verhandeln wir mal über irgendwas. Wie das im Einzelnen aussehen kann, fehlt mir im Moment die Fantasie dazu, aber ich sag mal, einer Frau Thunberg hat man vor Jahren ja auch nicht in die Wiege gesungen, dass jemand ihrem Thema tatsächlich ein Thema setzt und auch politisch etwas bewirkt. Also das sind sicherlich interessante und spannende Überlegungen, auch im Bereich, und gerade im Bereich natürlich der Berufspolitik.
Klingt auf jeden Fall so, als bräuchte es viel Geduld, viel Zeit und auch viel Nerven, sich berufspolitisch zu engagieren. Kriegt man das überhaupt in den Alltag der Patientenversorgung integriert, oder gibt es irgendwelche Hilfestellungen, wenn man sich da so einbringt und viel Zeit rein investiert am Ende?
Viel Zeit, ja, das ist sicher richtig. Das kostet extra Zeit, das kostet, wie vorhin schon sagte, auch mal Teile der ansonsten als Freizeit zur Verfügung stehenden Zeit. Ich kann das nicht bemessen in Stunde und Minute, das geht sicher zu weit. Aber hier haben wir natürlich, ich sag mal, die günstige Situation auch, dass wir mehrere Kolleginnen und Kollegen sind und dass wir zumindest in unserer Praxis das auch immer so verstanden haben, dass wir das berufspolitische Engagement auch als einen Bestandteil der beruflichen Tätigkeit im weitesten Sinne in unserem Hause sehen. Das müssen ja nicht alle Ärztinnen und Ärztepartner und Partner hier in dem Haus machen, aber dass ein oder zwei Kollegen, sich dafür interessieren können und betätigen können. Dafür schafft man dann auch die notwendigen Freiräume. Es gibt für berufspolitische Tätigkeiten, jetzt mal auf ganz institutionalisierter Seite, durchaus auch die Möglichkeit, wenn jemand sagt, ich möchte hier mehr Zeit einbringen, dass man für solche, gerade wenn man auch Gremienarbeit macht, tatsächlich auch mal sich Assistenz, medizinische Assistenzkräfte halten kann, die einen unterstützen und für die es dann auch eine gewisse finanzielle Unterstützung gibt bei den KVen zum Beispiel oder so. Also das geht, aber das ist natürlich nicht wahrscheinlich nicht deckend mit dem, was man sonst am Aufwand damit hineinbringt. Ein bisschen Liebe zur Sache muss man schon haben und ein bisschen Spaß an dem Engagement, denn das wird sich finanziell nicht immer niederschlagen, das ist schon.
Ja, das ist klar, dass man da ein bisschen was investieren muss, aber dass es Unterstützungsmöglichkeiten gibt zum gewissen Maß, ist auch schon mal interessant, das wusste ich vorher nicht. Und jetzt haben wir schon vieles gehört, was muss sich ändern, wo sind die Probleme. Wenn du jetzt mal einen optimistischen Zukunftsausblick geben willst, wie denkst du, kann die Verbandsarbeit in den nächsten Jahren für uns Nephrologinnen eine Veränderung bewirken? Gibt es da irgendwas konkret, wo ihr dran seid oder ja, was sich bessern kann, wenn man die optimistische Sichtweise ein bisschen einnimmt?
Ich glaube, um so eine Arbeit zu machen, muss man immer eine optimistische Betrachtung haben, weil sonst geht man nicht ran und lässt es gleich von Anfang an bleiben. Also diese Überzeugung da rein, dass man vielleicht nicht mit dem Holzhammer und auch nicht immer Stantepede etwas erreicht, sondern dass es manchmal viel Zeit braucht, auch dicke und hartnäckige Bretter zu bohren. Ich glaube, das ist in der Grund-DNA einer jeder Form von politischer Arbeit begründet. Ich glaube nach wie vor, dass wir von Seiten des Berufsverbandes gut aufgestellt sind, was die, einmal die Vernetzung bei uns betrifft, aber auch was das Angebot an Leistungen, die dieser Verband für seine Mitglieder erbringt, erreichen kann. Ob wir das, was den meisten unter den Nägeln brennt, oder was den Kolleginnen und Kollegen am meisten unter den Nägeln brennt, das ist die finanzielle Seite, verändern werden und wie wir sie verändern werden. Ich weiß es nicht, ich glaube schon, dass sich etwas tun wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das auf Dauer vollkommen ignoriert werden kann, dass hier erhebliche Umwälzungen momentan auch in den Praxen in den Zentren laufen. Vielleicht muss der Schmerz noch größer werden, vielleicht müssen die Probleme größer werden, vielleicht müssen die Patienten lauter werden. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Aber auch hier sind wir mit im Gespräch mit dem Patientenverband und müssen versuchen, über diese Netzwerke hin halt unsere Themen voranzutreiben. Ich bin ziemlich sicher, es wird sich da etwas ändern. Ich bin auch sicher, dass wir die Möglichkeit haben, an ganz vielen Punkten Sachen mit zu beeinflussen. Das ist uns in den letzten Jahren ja auch gelungen. Ich denke wirklich noch zurück an die Zeiten vor dem Zusammenschluss der verschiedenen Fachverbände unter dem Dach der Deutschen Gesellschaft für Nephrologie, wie da auch die Fronten untereinander noch gelaufen sind und wie wir es doch über die Jahre geschafft haben, hier ein sehr viel kollegialeren Umgang miteinander zu schaffen und die ein oder andere Kampagne tatsächlich auch gemeinsam erfolgreich durchzuziehen. Das macht dann Mut, dass man auch über diese Netzwerke wirklich etwas bewegen kann. Aber wie gesagt, man muss immer wieder von vorne anfangen. Man muss immer wieder bereit sein, auch irgendwie kleine Schritte zu probieren, sich nicht entmutigen zu lassen, sondern immer wieder auch da deutlich zu machen, wo die Positionen sind, für Positionen zu werben und sich zu engagieren, wenn es darum geht, hier bestimmte Ziele einfach zu formulieren. Aber ich glaube, dass das gewinnen kann. Es wird nicht sehr schnell gehen immer, aber wie gesagt, hier ist die Einigkeit ist wichtig. Das ist vielleicht auch nochmal ein Aspekt, den man dabei machen muss. Erfolgreich werden wir nur sein, wenn wir tatsächlich weiterhin uns auch einig sind in dem Bemühen, dieses Fachgebiet und die Versorgung der Patientinnen und Patienten hier in deren Sinn voranzutreiben, egal wo wir tätig sind. Sonst haben wir verloren. Wir haben partikulare Interessen, die Klinik hat andere Interessen als die Niederlassung, aber wir sind als Fachgebiet zu klein und wir haben zu viele gemeinsame Überschneidungen hier auch, sodass wir das alles immer auch im Großen und Ganzen sehen müssen, sonst wird es nichts. Aber ich bin da nicht pessimistisch, ich glaube nur manchmal, das dürfte etwas schneller gehen, wenn ich das wissen soll.
Ja, vielen Dank, Thomas. Also das ist ja eigentlich schon das Schlusswort gewesen, muss man sagen, was du gesprochen hast, denn es hat eigentlich die wesentlichen Inhalte alle zusammengefasst mit einem klaren Blick in die Zukunft und auch natürlich mit den vielen Dingen, die wir unbedingt gemeinsam auf den Weg bringen müssen und eben gemeinsame Sache an diesen Stellen machen müssen, / unsere Interessen gemeinsam vertreten, um entsprechend politisch gehört zu werden. Ja, an dieser Stelle vielen herzlichen Dank,
danke,
dass du diesen Podcast mit uns gemacht hast. Wir hoffen, dass deine berufspolitische Arbeit von Erfolg gekrönt ist und gekrönt sein wird, vielleicht schon in näherer Zukunft, als wir uns das versprechen, möchten erstmal und bedanken uns bei allen Zuhörern und Zuhörern, die uns die Treue halten oder uns vielleicht auch neu entdeckt haben und hoffen, dass wir auch in Zukunft da viel Engagement aus allen Richtungen bekommen.
Ja, vielen Dank auch für die Einladung. Hat Spaß gemacht und viel Erfolg weiter für dieses wirklich spannende Format.
Danke. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.